Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pacharine. Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Unityananda Shri Advaita Garadhara Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich möchte heute gerne über ein sehr altes spirituelles Konzept sprechen, nämlich den eigenen inneren Raum entdecken. Und hoffe, dass ich in meiner Vorlesung etwas sagen kann, was praktisch mit nach Hause zu nehmen ist für euch alle. Ich selber habe den inneren heiligen Raum eher unvermutet und ungeplant entdeckt und mich dann später dafür interessiert, Wissen über diesen Raum in den Schriften zu entdecken. Und also als ich in diesen Raum reinkam, das erste Mal, war es also für mich sehr überraschend. Ich hatte eine Pilgerreise nach Gangotri unternommen, einem Ort, wo ich ein paar Dias heute für euch mitgebracht habe, die ich euch zeigen möchte im Anschluss. Und es war ehrlich gesagt eine sehr schwierige Reise, weil die Reisegruppe eher ja, willkürlich zusammenfand. Es waren also nicht Menschen, die eine lange Zeit der Bekanntschaft haben, also nicht eine wirkliche Gruppe, sondern mehr ja, Leute, die spontan begeistert waren für die Idee, zum Gangesquell aufzubrechen. Somit gab es dann in der Gruppe erhebliche Meinungsunterschiede, zum Beispiel, wo man hingehen sollte. Unterschiede, die wirklich sehr stark dann irgendwann wurden. Wir hatten da einen heißblütigen Italiener und einen auf Genauigkeit versessenen Schweizer Chirurgen, zwischen denen es also laufend gekracht hatte, einen sehr logisch denkenden Menschen und einen eher intuitiv von Inder, der also sehr intuitiv an die Reiseplanung heranging. Ihr wisst, in Indien, wenn man sagt, just now coming, ich komme jetzt gerade, kann dies jetzt gerade entweder eben jetzt gerade bedeuten oder in einem halben Jahr. Das gibt es, die berühmte indische Time-Flexibilität. So, kein Wunder, dass es am Ende dieser Reise, als wir schon auf erheblichen Höhen waren, zu wirklich größeren Meinungsverschiedenheiten kam. Und ich war da irgendwie dazwischen, zwischen dem heißblütigen Italiener und dem Schweizer Chirurgen und dem indischen Transzendentalisten und dem logischen Europäer. Und war dann auch etwas belastet, weil ich immer schlichten musste. So, wir kamen dann irgendwann in Gangotri an und ich bat mir einen Tag Freizeit von der Gruppe und ging dann die Ganges aufwärts. Man musste über Felsen klettern und setzte mich dann irgendwann am rauschenden Gangesstrom nieder. Es war wunderschön. Es gab diese großen Felsblöcke, auf dem man Platz nehmen konnte. In meiner Nähe war eine kleine Hütte, die Shivananda, der Begründer des Shivananda Yoga Zentrums in Haridwar, besucht hatte, wenn er einmal Freizeit von seinem Ashram nahm. Ich war also in einer richtigen Retreat-Zone, könnte man sagen, und saß dort also auf dem Gangesfelsen und chantete. Und als ich so chantete, merkte ich zunächst einmal, wie ich sehr ruhig wurde. Es schien, dass der Gangesstrom nicht nur alle anderen Laute und Geräusche wegnahm, sondern auf unheimliche Art und Weise auch die Geräusche des Geistes wegnahm. Also der Geist hörte auf, sich Gedanken zu machen über die etwas angespannte Atmosphäre in der Reisegruppe und wurde wirklich ruhig. Und ich war sehr froh, denn jetzt konnte ich mich wesentlich besser auf das Chanten der heiligen Namen konzentrieren in dieser Ruhe. Also es war leicht zu meditieren. Und plötzlich, ich kann es wirklich nur so beschreiben, ging eine Tür in mir auf, eine innere Tür, die es mir erlaubte, einen Raum aufzusuchen, den ich bisher noch nicht in dieser Weise kannte. So, wir müssen jetzt mal sehen, also es ist das fünfte Mal, wo das Mikrofon so ausgegangen ist. Kann es sein, dass die Batterie erschöpft ist? Wie bitte? Ja, nein, ich frage zunächst einmal nur, also es geht ja eigentlich sehr gut. Es macht dann, also wenn es nicht so schlimm ist, dann, wenn es nur ab und an mal ausgeht, ist kein Problem, aber nicht, dass wir nachher in so ein Staccato kommen. So, als diese Tür nach innen aufging, ich bin immer noch schüchtern darüber, in dieser Weise zu sprechen, merkte ich zunächst einmal, dass ich total ruhig wurde, alle Unruhe und all die Spannung waren weg, die diese zugegebene etwas bunt gemischte Reisegruppe mit sich brachte. Aber dann war eben auch noch etwas anderes da. Ich sah plötzlich oder mir wurde bewusst, dass ich hier an der Ganga sitze, die nur auf einer sehr äußeren Ebene ein Strom ist, ein Fluss. Die Ganga hat noch eine andere Dimension, ist eine Persönlichkeit, so wie sie im Srimad Bhagavatam beschrieben wird von Shukadev Goswami und in den Erläuterungen von Prabhupada. Diese Persönlichkeit einer, man kann es nur so ausdrücken, eine Persönlichkeit. Und für einen Augenblick war es mir gewährt, diese Persönlichkeit tatsächlich auch wahrzunehmen in diesem inneren Raum. Und das war eine sehr schöne Erfahrung. Ich weiß, dass ich mich den ganzen Tag an der Ganga aufhielt. Ich hatte ein Tuch gespannt, was mich vor der Sonne beschützte, und das war also wirklich die Entdeckung eines heiligen Raumes. Hare Krishna. Jetzt kommen die Priester hier auf den Altar. So. Die Upanishaden, angefangen mit der Chandogya Upanishad, beschreiben diesen heiligen Raum, den ich für kurze Zeit betreten durfte, mit einer interessanten Analogie. Die Chandogya Upanishad sagt, dass unser physischer Körper eine Stadt ist aus 9 Toren. Ihr müsst euch das vorstellen, wie man sich eine mittelalterliche Stadt vorstellt. Haribo. Die mittelalterliche Stadt hat meistens einen Schutzwall, in der dann 9 Tore beliebig viele Tore eingebaut sind, durch die laufend Verkehr reinkommt und Verkehr rauskommt. So ist es auch mit unserem physischen Körper. Es gibt 9 Tore, durch die laufend Eindrücke hineinkommen und auch Dinge herauskommen. Zum Beispiel, das fängt an mit den 2 Augen, 2 Ohren, 2 Nasenlöcher und einem Mund und dann 2 Tore, die unterhalb der Gürtellinie liegen. Oder auch Öffnungen könnte man dazu sagen. Durch diese Öffnungen oder Tore kommt jetzt zum Beispiel das Bild des Berliner Tempels in mein Bewusstsein hinein. Ich sehe euch, ich sehe die Weiden dort auf diesen schönen Stühlen sitzen. Ich sehe die tollen Gemälde, ich sehe diese wirklich sehr, sehr kunstvoll geschnitzten Sitz für mein Spiritual Meister. Es ist ein Eindruck, der reinkommt. Durch meine Nasenlöcher kommt die Ahnung eines Sonntagsfestmahls herein. Es ist eine Ahnung. Es ist nicht so spezifisch, dass ich sagen könnte, was genau heute geopfert wird. Und ich glaube, das ist gut so. Man sollte erstmal opfern und dann erstmal kommt Gott dran und dann kommen wir dran. Durch die Ohren kommen bestimmte Eindrücke hinein. Und durch diese Öffnung geht auch Verkehr nach draußen, nicht? Besonders durch die beiden ungenannten Tore und unterhalb unserer Gürtellinie gehen im Wesentlichen Dinge aus dem physischen Körper heraus in unsere unmittelbare Umgebung hinein. So ist also beschreibt die Chandogya Upanishad den Körper als eine Stadt mit 9 Toren. In dieser Stadt nun gibt es ein ganz besonderes Haus, nämlich das Herz. Und in diesem Haus, diesem Herzenshaus wiederum, gibt es einen ganz besonderen Raum. Dieser Raum wird beschrieben als Dahar Akash, oder im Srimad Bhagavatam wird dieser Raum auch benannt als Hridai Akash. Es ist ein ganz kleiner Raum, in dem es jedoch gleichzeitig unbegrenzt viel Platz gibt. Deswegen wird das Sanskrit-Wort Akash genommen, so etwas wie der Himmel, in dem unbegrenzt viel Platz ist. Lasst uns kurz über die Worte der Upanishaden reflektieren. Dieser innere Raum ist unbegrenzt klein, aber hat unbegrenzt viel Platz. man merkt, dass wenn wir zum Beispiel diesen Raum füllen mit inneren Gefühlen, so viele Gefühle oder innere Bilder, wir könnten ja jetzt ganz Brindavan in diesen Herzensraum hineintun, eine Kleinstadt, eine Pilgerstadt in Indien, nicht? Oder es heißt, es passen alle Welten in diesen kleinen Herzensraum hinein und alles, was da drin ist. Dann geht es weiter. In diesem Raum wohnt der ewige Atman und der Paramatman. Herein. Der ewige Atman, die ewige Seele, also wir selbst, wohnen in diesem inneren Raum. Und Krishna, die höchste Seele, ist ebenfalls in diesem Raum gegenwärtig. Und nun hört, die besondere Eigenschaft dieses Raumes ist, dass überhaupt kein Leid in diesen Raum hineinpassen kann. Weder Alter und Krankheit noch der Tod kann jemals in diesen inneren Raum hineinkommen. Wenn wir also leiden oder uns Sorgen machen, ist das nicht etwas, was im inneren Raum stattfindet. Es findet aus dieser upanishadischen Sicht in unserem Geist und in unserem Gemüt statt, der aufgewühlt ist. Dieser innere Raum ist ein spiritueller Raum, wo Leid niemals Eingang findet. Nun wird gesagt, dass jemand, der den Weg in seinen inneren Raum findet, nicht länger mehr ein Sklave ist von unwirklichen Wünschen. Das ist vielleicht eine etwas schwierige Begrifflichkeit, was ich habe. Unwirkliche Wünsche? Was ist mit diesen unwirklichen Wünschen gemeint? Unreal Desires. Und was sind im Gegensatz dazu real oder wirkliche Wünsche? Kunya Bihari, bist du angenehm und kannst du akustisch an der Vorlesung teilnehmen? Da gibt es eine Verstärkung, aber du musst ja stehen. Ach so, du bist froh über diesen. Ich verstehe, ich wollte nicht unhöflich sein, wenn man dich schon nach so langer Zeit wieder sieht. Vielleicht ein Stuhl oder so? Ja, bist du zufrieden? Gut. Wirkliche Wünsche sind spirituelle Wünsche und unwirkliche Wünsche sind materielle Wünsche. Ich will damit etwas ausdrücken. Der wirkliche Wunsch der Seele ist es, einen Austausch mit Gott zu finden und glückselig zu sein. Weil wir aber in Enttäuschung leben, nehmen wir diesen Impuls nach der göttlichen Umarmung und interpretieren ihn auf materielle Art und Weise. Wir nehmen den Wunsch nach tiefer spiritueller Glückseligkeit und daraus wird im Material gesehen, ja, bei Aldi einkaufen oder eine Zigarette rauchen. Das wäre ein unwirklicher Wunsch, bei Aldi einkaufen gehen und eine Zigarette rauchen und in hohem Bogen auf einem Karussell zu fahren, nicht? Achterbahn oder so. Da ist immer ein wirklicher Wunsch dahinter. Im spirituellen Leben ist das eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, zwischen wirklichen und unwirklichen Wünschen zu unterscheiden. Nicht? Die meisten Menschen sind Sklaven, so sagt die Upanishad, von unwirklichen Wünschen, die gar nicht das ausdrücken und die, auch wenn du sie erfüllst, gar nicht dich im Kern zufrieden machen. Also jemand, der den Weg in seinen Raum gefunden hat, ist kein Sklave mehr von unwirklichen Wünschen. Und jetzt wird es vielleicht sehr interessant für diejenigen von uns, die, sagen wir mal, Wünsche haben, in der Zukunft ein besseres spirituelles Leben zu führen oder Projekte zu entwickeln. Es heißt, jemand, der seinen inneren Raum gefunden hat, dem wird eine besondere Gabe gegeben. Das heißt, diese Gabe ist, wenn er ein Sankalpa in seinen Geist legt, dann wird dieses Sankalpa mit Sicherheit erfüllt. Ein Sankalpa ist so etwas wie eine Absicht. Wenn man seinen inneren Raum gefunden hat und dann eine Absicht hat, dann wird diese Absicht mit Sicherheit in Erfüllung gehen. Solch ein Mensch kann alles erreichen. Ich muss mich erinnern an meinen spirituellen Meister, der in New York im Central Park einmal auf einer Parkbank war und dort von einem Menschen interviewt wurde, also befragt wurde. So ein Amerikaner setzte sich zu ihm auf diese einsame Parkbank und fragte, sind Sie von Indien? Und Prabhupada sagte, oh, ist wahrscheinlich, um ein Gespräch anzufangen. Prabhupada sagte, yes. Und was machen Sie hier in Amerika? Und Prabhupada sagte, ja, wir haben Tempel eröffnet und wir haben viele Bücher übersetzt und gedruckt und Farmprojekte angelegt und beschrieb also diesen Mann eine spirituelle Bewegung, die sich um die ganze Welt spannte. Natürlich war der Mann sehr interessiert und sagte, ja, kann ich Sie mal besuchen in den Tempeln und die Bücher lesen und all das? Prabhupada sagte dann auf eine Weise, die typisch ist für einen Menschen, der seinen inneren Raum entdeckt hat. Er sagte, noch nicht, ein wenig Zeit trennt uns noch davon. Aber ihm war schon klar, dass eine Absicht, die ein Mensch formuliert, auf die er sich konzentriert, der in diesem inneren Raum lebt, die muss immer in Erfüllung gehen. Warum? Weil das Universum so angelegt ist, dass die Dinge, die du wirklich aus diesem inneren Raum heraus hast, wenn du, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, damit die Deutschen mich nicht so fragend anschauen, wenn du in deiner Mitte bist, das ist aber ein bisschen mehr als in der Mitte sein, aber ich will mal ein bisschen das jetzt so auch unphilosophisch ausdrücken. Wenn du bei dir bist, Mann, nicht und nicht so herumschwebst im Glub, nicht? Dann, so ist das Universum angelegt, dann wird das in Erfüllung gehen. Die Absicht, die du in deinem inneren Raum formulierst, die muss in Erfüllung gehen, weil so das Universum angelegt ist. Es heißt, dass die gewöhnlichen Menschen diesen inneren Raum im tiefen, traumlosen Schlaf finden. Ihr müsst jetzt sagen, was ist damit gemeint? Weil damit ist gemeint, dass jeder unbewusst schon Erfahrung von diesem Raum hat. Wenn du nämlich tief und traumlos schläfst, und damit ist dann auch ausgedrückt, wenn dein Mind oder dein Geist aufhört, ständig so vor sich hin zu reden, zu sprudeln, wenn man mal so will, ständig so zu blabbern, das und dies und jenes und das noch und die Einkaufsliste noch und mein Gott, die Seife geht aus und du musst dir Zahnpasta kaufen. Dieses ständige innere Dialog mit dem ständig redenden Geist, nicht? Und die Leute mögen dich nicht. Was kannst du tun, damit du endlich beliebt wirst? Und wisst ihr, dieses ständige, ich sag dazu mal, mentale Gebrabbel, nicht? Wenn das hört auf im tiefen, traumlosen Schlaf und du sinkst eben in eine Stufe des Bewusstseins herein, das wird in der vedischen Psychologie als dritte Bewusstseinsebene beschrieben. Dann wacht man auf und ist wahnsinnig froh am Morgen. Kennt ihr das, wenn man so geträumt hat? Wenn man so eben nicht geträumt hat, wenn man so geschlafen hat und so richtig ausgeruht ist. Dann kommt man so und kann mit der Welt ringen. Nämlich so fühlt man sich. Also ich fühle mich immer dann gibt es keine Schwierigkeiten, und auch die Schwierigkeiten, die gestern noch bestanden haben. Vielleicht hat man eine etwas verzwackte Beziehung mit lieben Menschen, und da gibt es Unstimmigkeit, oder man hat leichte oder schwere Minderwertigkeitskomplexe am Abend gehabt beim Einschlafen. Das ist wie weggeblasen. Nicht mal, weil man hat unbewusst diesen inneren Raum betreten, unbewusst, und hat dort eine Begegnung der anderen Art gehabt, auch wieder unbewusst. Im inneren Raum wohnt die Seele und die höchste Seele, das heißt Krishna, und Krishna oder Gott hat immer eine bestimmte Ausstrahlung. Da ist richtig so spirituelle Energie um ihn herum. Es ist wirklich deswswegen wird da oft so ein Lichterglanz gemalt, das wird so grafisch dargestellt. Nicht? Und so geht man ein in die Ausstrahlung Gottes. Man wird gebadet in diesem tiefen, traumlosen Schlaf, in den Strahlen der Überseele. Aber man ist sich nicht darüber bewusst. Man tritt auch nicht bewusst in eine Beziehung, und deswegen erinnert man nichts davon, wenn man herauskommt aus diesem tiefen, traumlosen Schlaf und fühlt sich einfach nur gut und klasse und in Energie geladen und angereichert. So, die gewöhnlichen Menschen haben nur Kontakt mit diesem inneren Raum, wenn sie in einen traumlosen Schlaf eindringen. Aber wenn es dir gelingt, bewusst in diesen Raum zu kommen, dann kannst du deine wirklichen spirituellen Wünsche entdecken und sie dann auch leben. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was aus dem Buch Bhakti Rasamrita Sindhu kommt, für jemanden, der diesen inneren Raum betreten hat. Ein Beispiel, an den ich mich damals erinnerte, als ich am Ganges saß und plötzlich in diesen Raum kam und dort spirituelle Dinge sehen durfte. Das ist ein Beispiel von einem sehr verarmten Brahmanen, der in Pragyotishtapura lebte, also im heutigen Assam, und wirklich sehr arm war. Ärmer als irgendjemand, der hier in diesem Zimmer ist. Ja. Und dieser Brahmane hatte nun gehört, als er eine Vorlesung aufsuchte, dass man Krishna auch im Geiste Dinge opfern könnte und dass Krishna diese im Geist geopferten Dinge genauso real betrachtet wie Dinge, die auf den Altar vor ihn gestellt werden. Das war jetzt eine tolle Information. Dieser Brahmane hat also jeden Morgen folgende Übung gemacht. Er hat sich an einen Fluss gesetzt und die einfachen Pranayama-Übungen gemacht. Ich habe die inzwischen rausgefunden, und wer von euch die Übungen kennenlernen möchte, den kann ich die persönlich unterrichten. Man bringt dabei den Geist zur Ruhe. Das ist sehr wichtig. Wenn man den inneren Raum betreten will, muss man normalerweise den Geist ein bisschen beruhigen. Nicht? Und das wird in der Tradition mit Pranayama gemacht. Da erspart man sich jeden Therapeuten. Also wirklich, ich war in Amerika jetzt gerade eingeladen, war bei zwei Lamas, die da unterrichteten, und hab dann am Mittagstisch viele Celebrities gefunden. Und die meisten Anhänger der Schüler dieses Lamas waren Therapeuten, und der Lama sagte, ich darf es jetzt ein wenig sagen, weil 75% meiner Schüler hier anwesend sind, und es sind 75% davon sind Therapeuten. Aber durch einfache Atemübung kann man sich jede Therapie ersparen, und ich will sie jetzt mal unterrichten. Und dann hat er uns eine Übung unterrichtet, die eindeutig aus dieser, von dieser Pranayama-Übung herauskommt, von dieser alten Tradition, die es schon immer gab und funktioniert also unglaublich. Naja, der machte also diese Pranayamas, dieser Brahmana, wurde ruhig und ging dann im Geiste zu vier heiligen Flüssen hin. Nahm ein Bad im Geiste, nahm dann Wasser mit aus dem heiligen Fluss und ging dann in den Tempel, den er im Geiste errichtet hatte, verehrte auf dem Altar Krishna, indem er ihm ein Bad mit diesem mental geschöpften Wasser gab, kleidete ihn an, gab ihm eine wunderbare Festmahl, was er in der Küche kochte, und sang und tanzte dann für ihn. So, er tat das eines Tages, und während er das so tat, saß der höchste Herr in der Vaikuntha-Welt da und fing plötzlich an zu lachen. So. Krishna war da also und lachte. Und es war eigentlich eine Form Krishnas, also Narayan saß da und lachte. Und Lakshmi, seine ewige Begleiterin, fragte ihn: Warum lachst du denn, mein Herr? Er sagte: Narayan, du wirst es schon gleich sehen. Nur da schickte seine Vishnu-Duta, seine Gesandten aus, zu dem Brahmana. Was nämlich geschehen war, war, dass der Brahmana jetzt in der Meditation einen Süßreis gekocht hat. Ich hoffe, es gibt heute Süßreis für euch alle. Das schmeckt unglaublich faszinierend. Dieser Süßreis musste jetzt jedoch kalt serviert werden oder kühl, sonst schmeckt das nicht richtig. Irgendwie kommt es nicht richtig zum Vorschein, der Geschmack, und kann deine Geschmacksknospen nicht ganz und gar erfassen. Nicht? Und um jetzt zu testen, ob das schon so weit war, dass er geopfert wurde, hat der Brahman mit seinem Finger die Temperatur gescheckt und hat den Finger rausgetan, denn der war zu heiß noch. Also, es war aber so eine hektische Bewegung, dass er aufwachte aus seiner Meditation, voll da war und sah, dass an seinem Finger die Spuren der Verbrennung ersten Grades da waren. Also, es ist so ein bisschen rot, ne? Und er wunderte sich, ich habe es doch nur im Geiste getan. Ich habe doch nur meditiert. Wieso ist das jetzt physisch sichtbar? Das war physisch sichtbar, weil Krishna denen zeigen wollte, dass das was Wirkliches war. Das war nicht nur eine Meditation, nur eine mentale Einstellung. Der hatte tatsächlich seinen inneren Raum betreten und das war Wirklichkeit. Das war keine Einbildung oder keine Hirngespinste. Und so wurde er also dann von den Gesandten, den Vishnu-Dutas, getroffen. Die sagten: Der Herr ist sehr zufrieden mit dir über deine Opferung von Zwietreis, ist schon okay so. Und er hat dich eingeladen, zu ihm zu kommen. Der Brahmana sagte: Juhu! Und war total begeistert und stieg in das Gefährt, sagt man dazu, das Fluggefährt der Vishnu-Dutas ein und wurde dann, ging dann zur persönlichen Audienz von Narayan, zu Gott. Er ging zu Gott hin. Es war wirklich, das ist der Punkt, den diese Geschichte macht. Prabhupada hat sehr oft davon gesprochen, dass wir im Geiste, dass ein Devoti bedeutet, im Geiste Dienst zu machen. Du musst in deinem inneren Raum sein. Das ist nicht nur eine physische Tätigkeit, die wir hier tun. Nicht? Du musst diesen inneren Raum finden. In der Bhagavad Gita wird so davon gesprochen: Wer Freunden und Feinden gleichgesonnen ist, wer bei Ehre und Schmach, Hitze und Kälte, Glück und Leid sowie Ruhm und Schande Gleichmut bewahrt, Wer im Wissen gefestigt ist und sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ein solcher Mensch ist mir sehr lieb. Seht mal, ein Mensch, der im inneren Raum drin ist, der kann Gleichmut bewahren bei Hitze und Kälte, Glück und Leid, Ruhm und Schmach, was uns so viel Sorge macht, wenn Leute schlecht über uns reden. Das berührt ihn nicht, weil er ist immer in seinem inneren Raum. Nicht? Oder jetzt wird der Winter kommen, nicht? Und man kriegt kalte Finger. Kein Problem, man ist in seinem inneren Raum. Und ist damit frohlockt nicht, noch ist man bekümmert, klagt nicht und begehrt nicht. Das sind sehr schöne Dinge, die gesprochen werden über diesen Menschen, der Labdwa, oder ne, wie heißt das nochmal, Ausgeglichenheit erreicht hat und seinen Geist einfach beherrscht hat, der ständig einen Menschen aus diesem inneren Raum herauszieht. Sieh mal, es ist nur dieser Geist, dieses materielle Denken, was immer so flackert, was Anhaftung entwickelt und ein Laufend aus dem inneren Raum nach draußen zieht. Besonders in einer Stadt wie Berlin oder New York. Ihr wart ja noch gar nicht in New York. Das ist wie 20 Berlins auf einmal. So hektisch. Nicht? Die Leute, die sitzen da, kriegen laufend E-Mails, kriegen laufend, werden angerufen oder getext. Beim Essen, beim Schlafen. Unsere Welt ist so angelegt, dass wir wirklich buchstäblich aus diesem inneren Raum gezogen werden, gerissen werden, heraus in die Welt und alles verlieren, was wir haben können. Welcome. Jeder Mensch muss diesen heiligen Raum haben. Ohne diesen heiligen Raum ist es sehr, sehr schwierig im Leben voranzukommen. Und es ist wichtig, in diesem heiligen Raum entdeckt man das wichtigste Geschenk, was wir haben können, das Geschenk der Liebe. Das Geschenk der Liebe, und damit meine ich nicht diese Sinnlichkeit und diese Anhaftung ist etwas, was im heiligen Raum ist. Und wenn dieses Geschenk der Liebe aus dem heiligen Raum herausgeht und den heiligen Raum verlässt, dann wird es physische Anziehung und der Versuch, da zu einer Befriedigung zu kommen. Nicht? Aber solange sie noch im heiligen Raum ist, ist diese Liebe etwas beschützt ist. Deswegen heißt es, sollte jemand, der Liebe zu Krishna empfindet, diese Liebe immer im heiligen Raum behalten. Er sollte sie niemals der Welt so zeigen. Nicht? Wie Dinge, die einem sehr wichtig sind, die sind nicht für ein öffentliches Spektakel. Nicht? Diese Liebe zu Krishna oder dieses Krishna-Bewusstsein, was in diesem inneren Raum ist, heißt, sollte nicht herausgebracht werden, herausgetragen werden, genauso wenig wie ein Kerzenlicht nicht aus dem geschützten Raum herausgebracht werden sollte, in den Raum, wo Winde wehen und wo es anfängt zu flackern und zu unruhig zu werden. Es gibt in unseren Schriften viele Hinweise auf diesen Raum, zum Beispiel bei Vishwanath Chakravarti Thakur wird gesagt, tief im Herzen gibt es ein goldenes Land, welches umgeben ist an drei Seiten von dem Fluss Yamuna. Es wird hier von Vrindavan gesprochen. Und dann wird eine ausführliche Meditation gegeben, wie man in diesen Tempel im Herzen hineinkommen kann und dort sich aufhalten kann. Eine sehr schöne Meditation, die ich hier nur andeuten möchte, weil ich denke, dass diese Dinge sollten am besten vom Guru zum Schüler weitergegeben werden. Das sind dann die etwas fortgeschritteneren Meditationen. Ihr möchtet euch zwei Fragen stellen. Wie komme ich in diesen heiligen Raum herein? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie weiß ich, dass ich auch im heiligen Raum gelandet bin und nicht irgendwo im Niemandsland, nicht? Oder in den Vorstellungen? Nun, im Srimad Bhagavatam, im 12. Kanto, wird davon gesprochen, wie man in diesen heiligen Raum hineinkommt. Und zwar wird gesagt, dass wird davon gesprochen, dass durch das Chanten von Om in diesen heiligen Raum gekommen wird. Dies Om ist der Klang der Seele, so heißt es im 12. Kanto. Wir verstehen, dass diese Klangschwingung, das heilige Om, in der etwas persönlicheren Anredeform dem Hare Krishna Maha Mantra enthalten ist und chanten das Hare Krishna Mantra. Und ich möchte einfach mal einen kleinen Versuch mit euch unternehmen, indem ich zunächst einmal das Om mit euch chante und dann die etwas fortgeschrittene Version für das Hare Krishna Mantra mit euch zusammen chante. Ich würde euch sehr gerne bitten, euch einmal aufrecht hinzusetzen. Und euch im Geiste ein bisschen zu beruhigen, indem ihr jetzt einfach so einfach euch darüber bewusst werdet, ich sitze in Krishnas Tempel. Es ist ein Ort, wo regelmäßig Verehrung stattfinden. Es ist ein Ort, wo Krishna regelmäßig Prasadam zu sich nimmt. Es ist ein Ort, wo ihm es ist einfach ein heiliger Ort mitten in Berlin. Ein äußerer heiliger Ort. Kommt da mal an und seid einfach mal da und dann werde ich das Om chanten und dann chanten wir einfach mal zusammen. Schade, dass der Vorhang jetzt zu ist, aber kannst du ihn aufmachen? Das wäre wesentlich besser, weil wir dann eben eine Ausrichtung haben. Fange ich mal mit dem Om an. Also ich weiß, dass manche von euch nicht regelmäßig Om chanten. Habt da bitte keine Probleme. Es ist Krishna ist das Om. Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi. Das Om besteht aus diesen drei, dem Akara, dem ursprünglichen Laut A und dann das Om und das M. Und darin findet sich Krishna, Radharani und das Lebewesen. Bitte chantet es. Also Krishna sagt in der Gita, ich bin das Om, also man braucht da keine Berührungsängste zu haben. Tief einatmen bitte. Und jetzt sage ich das uns vertrautere Mantra, wir werden es dreimal sagen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. etwas weitere Stufe. Ich möchte euch sehr gerne bitten, eine Unterweisung vom Prabhupada über das Chanten anzuwenden. Einmal kam ein Gottbruder von mir aus Deutschland, er hieß Uttama Shloka, zu Prabhupada und sagte ihm, dass es so schwierig für ihn sei, seinen Geist zu kontrollieren beim Chanten. Dass der Geist sich immer ab, entweder, dass er überhaupt nicht dabei war oder dass der Geist immer abgelenkt war. Vielleicht kennt ihr das auch manchmal in Berlin. Also mir geht es sehr stark so, dass ich einfach versuche zu chanten und der Geist geht irgendwo hin und ist plötzlich in New York noch oder, ja. Und Prabhupada sagte dann, es sei sehr einfach, voller Aufmerksamkeit zu chanten, wenn man Folgendes anwendet. Er sagt in Englisch, so ich übersetze dann, just try to hear yourself chant sincerely. Oder in der deutschen Sprache, versuche dir selbst zuzuhören, wie du voller Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit chantest. Nicht? Also, du chantest, das geht so aus dem Mund heraus, aber du versuchst dir jetzt selber zuzuhören, wie du das machst. Ne? Noch einmal, weil es ist, klingt fast wie ein Zen-Koan. Nicht? Just try to hear yourself chanting sincerely. Versuche dir zuzuhören, wie du aufrichtig chantest. Wir werden das jetzt mal für drei Mantren machen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist so eine machtvolle Art und Weise, in den inneren Raum zu kommen. Ich möchte euch wirklich bitten, das einmal zu Hause auszuprobieren. Ihr werdet phänomenale Ergebnisse erzielen in eurem Chanten. Eine richtige Veränderung. Weil, seht mal, das Problem, was wir Westler wirklich sehr stark haben, ist durch unseren so leidenschaftlich und schnell gewordenen Alltag und die damit verbundenen Veränderungen in unseren Lebensgewohnheiten und die ganzen Ängste, Existenzängste und so weiter, sind wir also ständig aus diesem Raum draußen. Es ist richtig, im Ayurveda, dieser indischen Gesundheitslehre, spricht man von Vata. Vata ist diese, wie soll man sich ausdrücken, sind diese Winde, diese für unglaublich viel Bewegung im Geist sorgen. Wir kennen das im Norddeutschen, der Haidas und ich, wir sagen, ich bin ganz schön durch den Wind, sagt man manchmal, nicht? Womit man sagen will, man ist so durch den, ja, so bewindet, nicht? So durchwindet sozusagen. Und die meisten Menschen sind heute durch diese schnelllebige Zeit dazu einfach verdammt durch den Wind und der Geist denkt sich immer was und ist immer unsicher und ist immer, das ist alles, das ist richtig eine Vata-Erkrankung, könnte man sagen. Die Vata-erkrankte Zeit, könnte man da medizinisch sagen. Deswegen Pranayama, das bringt diese Winde und dieses ständige Unruhe und Unzufriedensein. Und dann, manche Leute sind so durch den Wind, da nützt nur noch Heavy Metal, um sie irgendwie zu erfassen. Ich glaube, ne, unser Shyam Chandra kennt die ein bisschen von der Heavy Metal Szene und weiß, da spricht man dann nur noch auf sowas drauf an, nicht mehr auf die feineren Impulse oder ja, wie heute, dass der Mensch überhaupt noch erreicht wird durch Filme. Da muss immer muss immer Watter drin sein. Nicht? Ich habe gehört heutzutage, wenn man Filme dreht, da ist jede 3,5 Sekunden ist schon eine andere Einstellung. War das 3,5 Sekunden? Was? Alle 3-4 Sekunden muss eine Neueinstellung sein, weil die Menschen, das ist so, die sind nur noch hier oben, so in diesem Watterbereich, unkontrollierten Watterbereich. Wir sind so aus diesem inneren Raum gezogen. Das ist richtig ein Problem heutzutage. Die Kinder, Martina ist, glaube ich, Kinderpädagogin, sind hyperaktiv, nicht? Watterstörung, nicht? Nicht Öl auf den Kopf reiben, nicht? Das bringt es runter, nicht? Und so, also die, lass uns aber jetzt nicht in diese Bereiche hinein. Dieser innere Raum ist sehr wichtig und das wird in erster Linie, so sagt das Bhagavatam, durch die Klangschwingung des Urtones wird es erreicht. Da besänftigt sich das und da kommt es wieder ins Lot. Und der Urton für uns sind die Namen Gottes. Aber da muss man sehen, dass man das wirklich im Herzensraum chantet und wirklich bei sich ist. Sonst ist das auch nur so ein Äußeres, so weg von einem. Sonst hat man einfach nur gechantet und es war einfach nur so eine Klangschwingung, die da irgendwie so herumsauste im Äther, aber die nicht hier drin stattfand. Ne? Ihr seht deswegen in der Vaishnava-Tradition, wenn ihr Haridas Thakur in alten Darstellungen findet, hat er sein Bibek und berührt mit dem Bibek so das Herz. Habt ihr das mal gesehen? Nicht? Ich wurde von einem Drummer in New York gefragt, worauf soll man seine Aufmerksamkeit richten, wenn man chantet. Eigentlich ist es, dass du deine Aufmerksamkeit auf Radha und Krishna im Herzen richtest. Und dann bist du in diesem Raum. Das Zweite, was sehr wichtig und sehr gut ist, um in diesen Raum zu kommen, ist die Klangschwingung des Bhagavatam jeden Tag zu lesen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erfahren habt. Also natürlich habt ihr das erfahren. Wenn du das Bhagavatam regelmäßig liest, dann nimmt Krishna Platz auf dem Lotus des Herzens. So wird es ausgedrückt im Bhagavatam. Durch das Bhagavatam lesen kannst du wirklich diesen inneren Raum erschließen und dann Krishna tatsächlich dort wahrnehmen. Jetzt schaue ich aber auf euch so ein bisschen. Könnt ihr noch? Fasziniert euch das Thema noch? Also seid ihr mit mir und merkt ihr, wie wichtig das ist? Also, ich hatte ein Retreat gegeben in New York und da habe ich dann am Ende gesagt, habe ich darüber gesprochen, ich möchte allen von euch eine Aufgabe mitgeben. Und diese Aufgabe möchte ich auch mit euch gerne vorschlagen. Und ihr könnt mir dann nächstes Mal, wenn wir uns sehen, davon berichten, wie es euch gegangen ist. Nämlich die Aufgabe ist, dass ihr euch am Morgen fragt, was werde ich heute tun, um in meinen inneren Raum zu gehen. Nicht, dass man bewusst diese Aufmerksamkeit sich, diese Zeit sich nimmt. Svetlanaji, nicht diese Frage, was werde ich heute tun, um in den inneren Raum zu gehen? Das ist sehr wichtig und sich dann etwas vorzunehmen und das dann zu tun. Bei mir war das ganz schlimm, ich bin ja jetzt gerade zurückgekommen gestern. War das gestern oder vorgestern? Gestern. Und es war richtig, und ach, dann bin ich wieder zurückgekommen und dann fing mein Geist schon an, ach, wieder Deutschland. Überall in der Welt hast du ein Riesenpublikum und die sind alle in Deutschland wieder über, also und so. Und da habe ich so gedacht, das ist wieder Watta. Das ist das Watta. Deutschland ist der beste Ort, um Krishna-Bewusstsein zu praktizieren, habe ich mir gesagt. Und du musst jetzt mal in deinen inneren Raum gehen. Nicht jetzt so, so ist das, wenn man so Jetlag hat, dann ist man immer lebensmüde, wenn man am Ende ankommt. Das ist, nicht? Das sind so schwache Gedanken. Und da habe ich erst mal das Bhagavatam gelesen für eine gute Stunde und habe gespürt, wie ich durch das Bhagavatam ist ja auch transzendentale oder göttliche Klang, wo plötzlich da der Weg frei wurde und man wirklich Krishna auf dem Lotus des Herzens wahrnimmt. Das kann man erfahren. Bitte denkt nicht, ach, das sind jetzt nur so alte Aussagen, das gilt nicht mehr, heute haben wir 2015 oder wo wir gerade sind. Nicht? Ja, ist ja egal. Heute haben wir moderne Zeit, nicht? Und so. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wir sind so sehr aus unserem Raum gerissen, dass wir gar kein Vertrauen haben in den spirituellen Vorgang und es gar nie praktizieren und einfach nur so Rajaguna-mäßig daher dümpeln. Nicht so unter dem mit Rajaguna daher dümpeln, wo ich jetzt eine umgangssprachliche Formulierung dafür benutzen, wie sehr wir doch beeinflusst werden von diesen Leidenschaft, dieser hektischen hippligen Zeit um uns herum, nicht? Und uns dann einfach nicht Zeit nehmen, in diesen kostbarsten Raum zu gehen. Warum sollen wir so viel unternehmen, wenn in diesem Raum alles drin ist, was wir brauchen? Glückseligkeit, Freisein von Leid, Kontakt mit Gott. Und hört euch das nur an. Das macht einen ja nicht unaktiv, wenn man diesen Raum betritt. Es ist ja so, wenn man da drin ist, wenn man diesen, Prabhupada sagte dazu sehr einfach, die Ebene des Krishna-Bewusstseins erlangt. Wenn man da in der Verbindung mit Krishna ist, dann wird ja alles, was man sich vornimmt, ein Erfolg. Das wird einfach, das irgendwie, weil das Universum so angelegt wird. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel dafür geben. In New York habe ich einen Freund, Eddie Stern. Der ist ein Yoga-Lehrer, der in seinem Yoga-Studium ein Tempel von Radha Damodar eingerichtet hat und auch Ganesh, um die Hindernisse auf dem Yoga-Weg, also dem Hatha-Yoga-Weg zu entfernen. Und vor etlichen Jahren habe ich mit Eddie darüber gesprochen, warum machen wir nicht die Kumbh-Mela am River Hudson, am Fluss, am Hudson-Fluss. Denn es heißt in den Shastras, dass die heiligen Flüsse alle Flüsse der Welt informieren. Also der Hudson ist eigentlich die Ganga. Aus dieser Sicht gesehen. Und Eddie sagte, tja, warum nicht? Aber darüber müssen wir noch ein bisschen meditieren und uns qualifizieren. Nur in diesem Jahr sagte Eddie, guess what? So sagt man in Englisch. Also, kannst du raten? Würde man wollen, rate mal, was jetzt ist, sagt man, glaube ich, in Deutsch. Warum reden wir jetzt nicht mal ernsthaft davon, eine Kumbh-Mela zu machen? Kennt ihr die Kumbh-Mela zunächst einmal? Gibt es jemanden, der die Kumbh-Mela nicht kennt? Ist keine Schande. Kumbh-Mela ist das größte spirituelle Festival der Menschheit. Da kommen so, ich weiß nicht, wie viel gezählt werden, so mehrere, 20 Millionen Menschen zusammen. Mindestens. Findet alle 12 Jahre am Fluss Ganga in Allahabad statt. Und es heißt dort, dass in dieser Zeit der Nektar von den höheren Dimensionen in unserem Universum herunterkommt. So, dieses Festival. Wir haben uns jetzt also was angeschaut und haben uns vorgenommen, wir machen dieses Festival im Jahre 2012. Und waren da richtig so, wir waren da so, ich kann mich noch erinnern, die Freiheitsstatue war so vis-à-vis, eine gute Inspiration. Und wir waren alle total begeistert, das machen wir jetzt. Da war diese Intention da, Kostuba war auch noch dabei. Und in dem, am nächsten Tag ging das schon los. Der Dalai Lama will kommen. Madonna ist Madonna, also nicht die Mutter Maria, sondern Madonna ist eine Schlagersängerin in Amerika. Madonna will dabei sein, abends Unterhaltung geben. Und es ist ja immer, in New York ist alles immer teuer, nicht? Aber kein Problem, dann hatten wir einen 12-Stunden-Kehrt und jemand ist aufgesprungen, ihr wollt die Kumbh Mela machen, ihr braucht jetzt ein Anlaufkapital von. Und dann wurde ein riesen Dollarbetrag gespendet, also mehrstellig, wie nennt man das? Warte mal. Ich kenne mich jetzt nicht so aus in den Nullen, also ein vier- oder fünfstelliger Betrag war das. Nicht? Wurde uns fünfstellig. Ach, ich bin so schlecht mit Geld. Also, ein Vermögen, zu Deutsch gesagt, wurde uns gegeben, um erstmal anzufangen damit. Und ich sehe einfach, wie Absichten, wenn man wirklich bei Krishna ist, von Krishna einfach erfüllt werden. Dann bist du nicht mehr derjenige, der handelt. Du bist ein Instrument dann. Man muss halt sehen, dass man einfach in diesen Raum hineinkommt. Und ich möchte euch für jetzt zwei Mittel geben, dieses Chanten, so wie Prabhupada das angegeben hat. Ich denke, viele von uns können auch das Chanten richtig lernen. Das ist immer meine Wahrnehmung von den Chantenden. Und eben das regelmäßige Lesen des Bhagavatams. Und dann ist sofort dieses Gefühl der Weite. Dieser Raum ist so winzig klein, aber so weit wie der Himmel, dass das ganze Universum stattfindet. Man kann auch diesen inneren Raum betreten, indem man äußere heilige Orte betritt, wie zum Beispiel im Tempel. Habt ihr vielleicht mal gemerkt, manchmal, ihr seid mit tausend, es ist gedrängt voll, aber wenn ihr euch fixiert auf Krishna, habt ihr das Gefühl, ihr seid allein mit Krishna. Habt ihr das schon mal gehabt, dieses Gefühl? Weil ihr seid aufs Neue, ihr seid in eurem inneren Raum. Dies ist ein Raum, den jeder von uns hat, aber viele von uns haben den nicht gebraucht im Leben und deswegen ist er verkrüppelt wie so ein Magen, den man nicht gebraucht. Ne? Wenn man Magen gut und häufig gebraucht, dann funktioniert er und hat eine große Kapazität. Aber wenn man den nicht benutzt, kennt ihr vielleicht nach längeren, also manche von euch fasten ja manchmal, nicht? Dann wird er klein und er passt kaum noch ein Liter Tee da rein auf einmal. Ne? Aber ich glaube, das ist nicht euer Problem, der nicht benutzte Magen. Nicht? Du musst einfach diesen inneren Raum anfangen zu nutzen, sonst verlierst du ihn. Ich sehe, du schaust mir sehr genau zu. Ich glaube, du verfolgst das mit großer Aufmerksamkeit, dieses Thema, oder? Das ist wirklich ein Thema, was ich wirklich geht. Oder seht mal, ein Beispiel, wo ich es euch auch zeigen möchte. Wir lesen ja alle das Bhagavatam. Kennt ihr das beim Lesen des Bhagavatam, dass plötzlich im Herzen so ein Gefühl von Weite auftritt und no problem? Kennt ihr das? Nein, es ist wirklich da. Das heißt, du bist plötzlich in diesen Raum gekommen. Aber die meisten machen das halt unbewusst. Das ist mein Punkt. Und mit dieser Vorlesung möchte ich euch gerne sagen, dass ihr bewusst dieses ansteuern könnt und dann das machen könnt. Ich denke, ein anderer Weg ist Krishnas Unterweisung in der Gita. Man mana bhavamat bhakto majaji mang namaskuru. Da habt ihr vier Übungen, wie ihr in den Raum reinkommt. Könnt ihr durchlesen, wenn ihr möchtet. 9. Kapitel der Gita, 35. Vers. Ich glaube, es reicht schon, wenn man sich einfach vornimmt, da reinzukommen. Dann kommt man schon entsprechend seiner Ernsthaftigkeit weiter. Aber dann muss man natürlich, wenn man mehr und mehr auch interessiert ist an spirituellen Fortschritten, wird man immer mehr tun und dann Meditationsübungen machen, wie Vishwanath Chakravarti das Thakur anbietet. Oder wie Prabhupada sagt, zu chanten, sagt er einmal, bedeutet, Krishna immer im Herzen zu behalten. Baue einen Thron für Krishna aus Juwelen und Rubin und bitte ihn dort, sich niederzusetzen. Es ist keine Vorstellung, it is no imagination, it is fact. Es ist eine Tatsache. Innerer Raum. Ne? Da, Krishna, ja. Ich möchte euch alle bitten, Architekten zu werden für euren... Naja, der innere Raum ist ja da. Also den inneren Raum zu benutzen und dann dadurch ist man Architekt. Wenn man ihn benutzt, dann wird er sich ausweiten. Ja, das sind so die... Woher weiß man, das ist eine wichtige Frage, dass man den inneren Raum betritt, wenn man wird plötzlich frei, kein Sklave mehr von unwirklichen Wünschen. Das geht einfach weg. Man ist einfach frei von dieser Geißel, dieser materiellen Wünsche. Kennt ihr das? Materielle Wünsche, die dann plötzlich, die man nicht mehr los wird? Eigentlich würde man froh sein, wenn man jetzt nicht zum Fußballspiel hingehen müsste. Aber da ist dieser Wunsch, sich das anzuschauen und man hat wieder Zeit verschwendet vom Fernsehen oder im Stadion. Nicht? Das sind unwirkliche Wünsche, die so ein bisschen, die einen wie ein Sklaven besitzen. Eigentlich wünscht man sich das nicht, aber man kann nicht anders. Das ist, was ein Sklave ist. Der wünscht sich nicht einen Meister, der ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat, aber er kann nicht anders. Er ist Sklave, er muss folgen. Sehr wichtig. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal an unseren Pujari wenden.
Kein Problem.
Wir können irgendwie.
6 bis 7 geht
über. Ja?
Ja.
Flexibel.
Gesagt,
gut. Ich würde vielleicht jetzt dann kurz sagen, Krishna Chaitanya, was denkst du, vielleicht 2, 3 Fragen, die ich. Ist das eine gute Idee? Und dann kann Gaurahari vielleicht, maybe you can prepare already Gangotri. Es ist nämlich sehr einfach, wenn man in diesen Raum reinkommen möchte, auch einen äußeren Raum zu betreten. Sehr gute Idee, danke. Du bist eine weise Frau, die weiß, dass in diesem Augenblick Oxygen wichtig ist. Gut, ich habe Sadanandi gesehen, ich habe Martina gesehen mit einer Frage. Und wie ist dein Wettername, bitte?
Mukunda.
Mukunda Prabhu. Yes. Gut. Sadanandi?
Du hast ja in dieser Meditation von Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ich wollte kurz fragen, ob du vielleicht ganz kurz beschreiben kannst.
Well, in dieser Meditation, die ich beschrieben habe, geht es zunächst einmal darum, es sind 3 Stationen, die man macht in dieser Meditation. Die erste ist, dass man im bewusst nach Vrindavan geht im Herzen. Die zweite ist, dass man bewusst Radha und Krishna visualisiert, ne, wie sie immer alt, wie Prabhupada sagt, zu chanten bedeutet immer mit Krishna zusammen zu sein, und zwar als wenn man Darshan nimmt. Ne? Und dass man dann verharrt beim Lächeln von Krishna. Man sollte über das Lächeln Krishnas meditieren und über das Lächeln der Radharani. So. Schön, dass man... In diesem Raum existiert kein Leid. Nicht? Und die dritte Station ist Dienst. Mhm. Martina?
Ich sitze hier schon die ganze Zeit und schlucke, ja. Ich finde, also
Es überwältigend in gewisser Weise. Richtig überwältigend, ja. Es saß jemand mal in Hamburg da, der klopfte sich immer mit einem Hammer auf den Kopf. Der war in unserer Nachbarschaft. Richtig mit so, aber es war so ein Gummihammer. Also es war, aber schon ein Hammer. Bang, bang, bang. Und das war, als wir Kinder waren. Und mein Großvater fragte ihn, warum machst du das denn? Ja, sagt er, es ist so schön, wenn ich aufhöre zu klopfen, dann fühle ich mich so wohl. der war richtig so ans Leid gewöhnt, dass er das irgendwie dazu brauchte. Und so sind wir leider auch durch unsere Geschichte so ans Leid gewöhnt, dass wir, wenn da kein Leid ist, dann fühlen wir uns schon wieder irritiert. Nicht? Es ist wie der heutige Mensch, Martina, wenn da mal nicht was los ist, in seinem Leben, wenn das nicht, der kann gar nicht mehr existieren. Der muss laufend das Fernsehen anhaben. Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen. Brabbel, brabbel, brabbel. Der Geist reicht schon gar nicht mehr aus. Der muss noch einen anderen, zweiten Geist einstellen. Nicht? Weil wir sind so gewohnt an diese Sache. Vielleicht. Also, das ist auf der einen Ebene da. Das ist auf der einen Ebene da, dass wir Schwierigkeiten haben, und das kennst du aus der Psychologie, du bist ja auch pädagogisch tätig, ne? Dass Menschen wirklich an den alten Mustern unglaublich festhalten. Da gibt es in den vedischen Schriften ganz viele Beispiele von. Also ich will, meistens ist das sehr polemisch, wie die sich ausdrücken, um uns zum Aufwachen zu bringen. Das wäre eine Nummer zu stark für dein für heute Abend, glaube ich. Nicht, dass richtig sich Leute nicht vorstellen können, ein anderes Dasein zu führen, wo sie glücklich sind. Wir erlauben uns das nicht, glücklich zu sein. Das ist ein Problem. Wir halten an unserer miserablen Komfortzone fest. Das ist das eine. Aber es gibt natürlich das andere. Das ist eine sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Ebene. Und vielleicht bist du auf dieser Ebene. Es wird von einem Sufi-Meister erzählt, der über den Marktplatz lief und sagte, bitte, bitte, lass mich los, lass mich frei, lass mich nicht... Ich muss jetzt einkaufen gehen, nicht? Und er hat das an Gott gerichtet, diese Worte. Er konnte sich nicht aufs Einkaufen fixieren, weil er so glücklich war, so von Gott erfüllt. Und ich meine, wenn es so etwas gibt in deinem Leben, herzlichen Glückwunsch, dann ist das ein schönes Problem. Sozusagen. Aber vielleicht ist das noch nicht das Gleiche. Vielleicht ist es psychologisch, zumindest psychologisch gemischt, noch diese Wahrnehmung. Ich hoffe, dass ich das, ist das okay so, nicht? Dass wir, denn werde doch ein vorsichtiger, in Stufen vorschreitender Bewohner des Landes von spiritueller Glückseligkeit. Nimm ein paar vorsichtige Stufen, immer ein bisschen mehr, bist du. Mukunda. Nee. Also ich habe auch Pranayama, doch nicht auf meine alten Tage, solche langwierigen Sachen. No, es geht in, also höchstens 2 Minuten. Also man kann. Ich weiß nicht, ob ihr da seid ihr an die. Ich habe immer gehört, die Devotees sind an diesen Sachen, die werden dann böse auf einen. Also, nee, bloß nicht, vorsichtig mit Hypermentalismus. Ich würde lieber das einzeln, das ist ein bisschen komplex, wer das lernen möchte, müsste ich einzeln nennen. Ich sage mal das, was funktioniert. Ich sage jetzt nicht das, bei dem Pranayama ist Anulom Vilom, das ist die Übung. Da machst du das Shankha und dann fängst du das Shankha Mudra und dann fängst du, das muss richtig unterrichtet werden. Also das kann ich jetzt hier nicht tun. Aber was ich sagen kann ist, wir können einfach die Essenz wahrnehmen und so wird das funktionieren. Tut mal eure Hand auf den Bauch, bitte. Den Unterbauch meine ich, dort unterhalb des Nabels, ja? Also ich möchte sagen, Prabhupada hat gesagt, weil ich weiß, dass viele Devotees mich immer bewundern wegen meiner Kreativität. Das ist hier nicht sehr kreativ. Prabhupada, ich habe einen Brief von ihm, wo er sagt, dass wir in Vrindavan den Leuten lernen können, Pranayamas zu machen und dass er das uns zeigen kann, Prabhupada, without any difficulty. Also es ist jetzt nicht abwegig, das würde ich gerne damit sagen. So, jetzt also einatmen und dabei bitte spürt, wie eure Hand nach draußen, in diese Richtung geht, also von euch weggeht. Macht eine Bauchatmung. Atmet tief in den Bauch ein und wenn ihr ausatmet, aus dem Bauch heraus tief rausgehen. Der Bauch wird zurückgehen in Richtung Wirbelsäule. Während ich spreche, atmet immer ein und aus. Ein und aus. Ihr könnt euch das auch so vorstellen, als würde... atmet weiter bitte. Als würde man, das wird funktionieren, Wasser oder Tee in ein Glas reintun. Das füllt sich von unten nach oben auf. Und wenn man es ausschüttet, das heißt ausatmet, geht das Wasser von oben nach unten langsam aus dem Volumen. Ne? Und so atmet ihr ein. In den Bauch und aus. Und wenn ihr ausatmet, wenn ihr richtig fortgeschritten sein möchtet, ich weiß, dass einige von euch Yoga machen, könnt ihr all diese Unruhe, die in euch geistert, einfach wie mit einem Handschlag begegnen, einem inneren Handschlag, und sie konzeptionell, also mit der Aufmerksamkeit nach unten in die Erde ableiten. Und ihr werdet in ganz kurzer Zeit sehr ruhig sein. Das kann man messen. Da gibt es Leute in Laboratorium, die dann messen. Das könnt ihr machen. Oder wenn ihr sehr einfach seid, von der einfachen Natur, so wie ich, einfach nur tief ein- und ausatmen. Das wird auch helfen. Das ist jetzt kein großes, das ist so ein Geheimnis wie Hygiene. Das ist nicht jetzt was Besonderes. Das hat man in der alten Zeit gewusst und in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so bekannt. Aber das ist wie mentale Hygiene. Atmet ihr manchmal, wenn ihr euch aufgeregt habt, tief ein und aus. Das macht man automatisch eigentlich. Da braucht man nicht drüber zu sprechen. Ne? Aber da gibt's halt im Yoga, wird dieses Prinzip verfeinert und es geht ohne, glaube ich, ins Detail, aber das braucht man nicht zu wissen. Es ist aber nur eine Vorbereitung. Es geht darum, nicht das Einzige, das Wirkliche ist, die heiligen Namen zu chanten und im Bhagavatam nachzulesen und es wirklich zu durchdenken, die Themen. Nicht nur zu lesen, du musst auch das durchdenken. Nicht? Und dann wirst du spüren, wie plötzlich da sich was öffnet. Und du im Raum bist. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles besprochen. Ich möchte euch ganz kurz Dias von einem heiligen Raum zeigen. In Gangotri. Ihr wisst, ich habe anfangs darüber gesprochen. Gaurahari, please come. Vinay, are you there? And mother is there? Please come and sit in the temple. We will now show slides and you should see and your mother should see. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und bitte die Aufgabe für heute Abend oder ist für morgen ist, was tue ich, um in meinen inneren Raum zu kommen. Nicht? Das ist sehr wichtig, dass ihr das mitnimmt, sodass ihr aus der Vorlesung was mit nach Hause nimmt.